Herzlich willkommen zurück in der Arbeitswoche, meine Damen und Herren. Vielleicht nach einem langen Wochenende. Guten Abend bei beide Seiten live an diesem Montag. Der 1. Mai, ja, das war mal was. Oder ist das heute noch immer was? Wir widmen uns heute dem Tag der Arbeit und dem politischen Stellenwert der Arbeit. Was bedeutet denn Arbeit für die ÖsterreicherInnen? Wir haben uns am 1. Mai umgehört.
Ja, arbeiten muss ja jeder, dass er Geld verdient, oder?
Ja, dass ich in der Früh aufstehe und meine Leistung bringe.
Ja, ganz wichtig. Ich arbeite seit meinem 15. Lebensjahr, also schon seit 35 Jahren. Ist ein wesentlicher Bestandteil, dass man gewisse Sachen leisten kann.
Also Arbeit bedeutet auf jeden Fall Anstrengung, aber es bedeutet auch die Möglichkeit zum Leben, wenn man eben nicht irgendwie besonders reich ist.
Ja, Arbeiten ist einfach wichtig, dass du was leisten kannst, dass du was schaffen kannst. Ohne Arbeit geht es einfach nicht.
Stimmen aus Wien und aus Linz waren das. Wir hören dann nochmal genauer hin. Heute sind jedenfalls zwei Politiker im Studio, deren Parteien sich selbst als Vertreter der Arbeiter verstehen. Es kommen von der FPÖ Norbert Hofer und von der SPÖ Max Lercher zu uns. Und jetzt bei uns im Studio begrüße ich Christoph Haselmeier vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse. Herzlich willkommen, Herr Haselmeier.
Danke für die Einladung, Herr Mohr.
Schönen guten Abend. Wer wird denn von der arbeitenden Bevölkerung gewählt, besprechen wir gleich. Davor zur Frage, wer ist denn damit überhaupt gemeint? Gibt es denn die Arbeiter und ArbeiterInnen noch als politische Zielgruppe in Österreich?
Natürlich, und sie ist sogar eine sehr große Zielgruppe und dementsprechend auch wichtig für die Parteien. Früher war das eine klassische Hochburg für die sozialdemokratische Partei in Österreich. Und im Laufe der Geschichte ist aber hier die FPÖ immer stärker geworden. Und derzeit ist es ein Match von Wahl zu Wahl, manchmal auch unterschiedlich, ob die SPÖ oder auch die FPÖ vorne ist. In der Regel hat die FPÖ hier die Nase vorn bei bundespolitischen Wahlen. In Wien bei der letzten Gemeinderats- und Landtagswahl ist er noch nicht so lange her, gerade einmal ein wenig über eine Woche, war es aber dann wieder die SPÖ.
Ja, das werden wir dann genauer vertiefen, woran es da liegt. Aber zuerst hören wir noch ein paar Stimmen aus Wien und aus Linz, warum nämlich die Menschen am 1. Mai mittun und warum der Tag für viele so wichtig ist. Hören wir ein paar Stimmen.
Ja, ich bin ein Arbeiter und nehme das eigentlich sehr, sehr persönlich, sage ich jetzt mal, und weil das halt einfach ich als Arbeiter auch für mich ein wichtiger Tag ist, ja.
Ja, weil mittlerweile das gar nicht mehr selbstverständlich ist, dass man arbeiten geht und ich finde, als arbeitender Mensch ist wichtig, dass der Tag auch gefeiert wird.
Ich bin schon in Pension, also habe ich öfter Tag Arbeit oder nicht Arbeit, also für mich ist es eigentlich ein eher normaler Tag. Ja.
Ja, weil ich glaube, dass wir wirklich sehr lang arbeiten, einfach auch verdient haben, dass wir die Pension kriegen, die uns zusteht, und dass man Unterstützung hat, weil wir können uns nicht Millionen ersparen im Leben wie vielleicht andere. Und da würde ich sagen, wäre wichtig, dass wir auch nach der Arbeit und auch während der Arbeit gut leben können davon.
Für uns ist es traditionell, dass wir hier mitgehen dürfen und wir freuen uns immer, Genossinnen zu treffen und unsere Stärke in Wahl zu beweisen.
Na, weil das ein Festtag, ein Feiertag für die Demokratie und für die Sozialdemokratie ist.
Ja, da haben wir schon ein paar Parteifärbungen drinnen gehört, aber so ganz eindeutig ist es nicht. Wem der Tag der Arbeit wichtig ist und wem die Arbeit überhaupt wichtig ist und wie viel Bedeutung die Menschen dem zumessen, weiß man da, welche Partei diese Menschen wählen?
Ja, prinzipiell bei Nationalratswahlen seit rund dem Jahr 2008 herum, aber auch schon davor hat es gebröckelt, aber seit dann relativ konstant die Freiheitliche Partei. Ja. Davor, im letzten Jahrhundert, war es eigentlich durchgängig nur die SPÖ, die hier gepunktet hat. Dann kam lange nichts, dann kam die ÖVP noch. Auch die hat ja einen Arbeitnehmerinnenflügel in Wirklichkeit auch. Und dann erst die FPÖ. Das hat sich aber mit Jörg Haider schon verstorben, Landeshauptmann in Kärnten gewesen und quasi einer der wichtigsten Persönlichkeiten in der Zweiten Republik, zumindest aus Sicht der Freiheitlichen Partei, der hat das alles aufgebrochen. Und bei Landtagswahlen geht das manchmal hin und her.
Davor war das eben die FPÖ, eine Partei der ehemaligen, könnte man sagen, eine kleinere Elitenpartei beinahe. Und mit Jörg Haider ist er tatsächlich in sehr viele rote Hochburgen eingebrochen. Was ist da ins Rutschen gekommen? Und vor allem ist die Frage für die SPÖ, die damals verlorenen Wähler und Wählerinnen, können ja nicht mehr nachhaltig gewonnen werden. Sie haben selbst gesagt, das ist von Wahl zu Wahl unterschiedlich. Aber nachhaltig zurückholen, kann die SPÖ diese verlorene Wählerschaft gar nicht mehr?
Ganz schwierig zumindestens.
Warum?
Wie gesagt, weil die Freiheitliche Partei sich als soziale Heimatpartei positioniert hat. Ja. Und dieses Wort Sozial und Heimat, ja, das geht auch mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitern zusammen, ja, die sich schlichtweg von der SPÖ nicht mehr vertreten fühlen. Obwohl natürlich jetzt die SPÖ einen Bundesparteivorsitzenden hat mit Andreas Babler, der durchaus politisch sicher sehr links positioniert ist, schafft es aber auch die SPÖ nicht, diese Menschen mehr anzusprechen. Die sind schon weg, weil ihnen die Arbeiterrechte sehr, sehr wichtig sind auf der einen Seite, aber gleichzeitig aber drüber hinaus andere Themen wie zum Beispiel Migration, Asyl, wer nimmt mir den Arbeitsplatz vielleicht auch weg, ja? Stichwort billigere Arbeitskräfte und so weiter, auch das gab es ja in der Vergangenheit. Und in diesem Segment konnte halt dann die FPÖ ganz stark in Wirklichkeit punkten. Man versucht es zwar immer wieder zurückzuholen, und wie gesagt, das geht ja, der 1. Mai und der Tag der Arbeit geht ja auf die Arbeiteraufstände des 19. Jahrhunderts zurück in den USA, 1886, Chicago zum Beispiel, ja. Also, und seit 1919 in Österreich ein Feiertag, ja, mit Ausnahme des Austrofaschismus und auch des Nationalsozialismus in dieser Zeit nicht. Aber dann eigentlich ist das, wir sehen es jetzt, oder ich sehe es zumindest wie vis-à-vis hier blau, ja, ist der Tag der Arbeit eigentlich mehr blau. Bis in Wien, da ist er noch rot. Das kennen aber die Zuseherinnen und Zuseher mit den Maiaufmärschen, weil in den anderen Bundesländern, ich hatte das fast nichts mehr mit Parteipolitik zu tun, sondern hat mehr Volksfestcharakter.
Und warum ist das eigentlich so, dass sich die städtischen Wahlergebnisse und die ländlichen Wahlergebnisse doch weitgehend unterscheiden? In letzter Zeit sehr, sehr stark. Die FPÖ hat in Wien zwar deutlich gewonnen, hat sich verdreifacht, ist aber im Wesentlichen weit unter ihrer Performance geblieben im Vergleich zu ihrem derzeitigen bundespolitischen Standing. Da hat sie laut Umfragen noch immer oder schon wieder über 30% mehr als bei der Nationalratswahl, während sie in Wien einen großen Abstand zur Bundespartei-Performance hat. Und anderswo ist die FPÖ deutlich im Aufwind.
Ja, das erleben wir jetzt schon eigentlich seit rund 10 Jahren. Die Schere geht auseinander, der urbane Bereich tickt anders als der ländliche Bereich. Das ist nicht nur im politischen Spektrum so, es war zum Beispiel auch ganz vertieft beim Thema Covid-19, Corona. Ja, da hat der ländliche Bereich gesagt, pfeif, sehr salopp ausgedrückt auf die Maßnahmen. Der urbane Bereich war durchaus hier sehr,
also kooperativ
war
es. Mehr Menschen kooperativ und haben sie Maßnahmen
genau,
akzeptiert.
Genau, mit akzeptiert, sie sagen es richtig, ja. Und das geht in vielen Themenbereichen durch, und das hat nichts nur mit Arbeiterklasse zu tun, sondern genauso auch die Angestellten, die nicht unbedingt hier freiheitlich wählen, oder auch die Unternehmer, die zwar im ländlichen Raum freiheitlich schon auch wählen, natürlich auch noch schwarzlastig natürlich sind, aber auch immer hier stärker werden, aber zum Beispiel im urbanen Bereich viel weniger. Also das geht da quasi quer durch.
Weil Sie sagen, es ist schwierig für die SPÖ, diese verlorenen Wählergruppen wieder zurückzuerobern. Bei der letzten Wahl, das war eben die Wiener Landtagswahl vor einer Woche, da war weit über ein Drittel der Wahl, also eigentlich war im Wahlalter befindlichen über 16-Jährigen nicht wahlberechtigt wegen fehlender Staatsbürgerschaft. Das sind mehrere hunderttausend Menschen mittlerweile in Wien. Wäre das eine Zielgruppe für eine moderne Arbeiterpartei?
Aus meiner Sicht ja, aber da müssen wir jetzt einmal überhaupt diskutieren, wer hat wann Anspruch auf eine Staatsbürgerschaft. Da geht es ja auch quer bei den Parteien durch, weil in ÖVP wie FPÖ, aber auch Teile der NEOS sagen, das jetzige System, wie es jetzt ist, passt. Natürlich drängt die SPÖ insbesondere, sagt, man muss leichter an die Staatsbürgerschaft kommen, würde wohl auch eher der Sozialdemokratischen Partei auch helfen, wenn hier mehrere Hunderttausend zusätzlich wahlberechtigt wären in Wien. Die würden wohl eher nicht, jetzt zumindest nicht NEOS und ÖVP wählen. Bei den Freiheitlichen, die ist ja auch durchaus dort durchgedrungen, schon bei Migrationsgruppen, zum Beispiel ehemaliger Balkan, aber genauso auch Türkei, jetzt relativ stark auch. Also das ist sicher ein Thema, über das diskutiert werden wird müssen.
Vergleichen wir mal die Arbeitnehmer- oder arbeiterfreundliche Handschrift der Parteiobleute. Wir haben gleich Vertreter von FPÖ und SPÖ hier sitzen aus den wesentlichen Bundesländern für die beiden Parteien, nämlich aus der Steiermark, das beste Ergebnis für die FPÖ, und aus dem Burgenland, das beste Ergebnis für die SPÖ dort. Aber wir haben unterschiedliche Parteigänger da. Wie ist denn die Handschrift bei den Parteiobleuten in der Bundespartei bei Herbert Kickl im Vergleich zu seinen Vorgängern, eben Norbert Hofer oder Heinz-Christian Strache, was die Arbeit Arbeiterfreundlichkeit betrifft oder arbeiterfreundliche Politik? Und wie ist die Handschrift bei Andreas Babler, der die Tradition der alten Arbeiterpartei ja hochleben lässt?
Ja, beginnen wir gleich beim Herbert Kickl, er ist auch eingeblendet. Herbert Kickl hat ja das Wort geprägt, soziale Heimatpartei. Im Übrigen, da war er noch Generalsekretär und auch Ideengeber der Freiheitlichen Partei. Das heißt, er ist sicher viel arbeiterfreundlicher ausgerichtet als zum Beispiel noch H.C. Strache, aus meiner Sicht sein Vorgänger, der ja bei der Wiener Landtagswahl ja verglüht ist wie eine Sternschnuppe. Und dementsprechend ist es interessant, auch dem Weg der Freiheitlichen Partei, weil zum Beispiel unter Jörg Haider, der hat auch schon damit begonnen, wir haben zum Anfang der Sendung ja kurz auch besprochen, hier in dieses rote Klientel hineinzufahren. Aber Jörg Haider war durchaus sicher breit noch aufgestellt, auch noch mehr Fokus Richtung Unternehmertum, ja, und Richtung Freiberufler, Notare, Ärzte, Rechtsanwälte. Und der Herbert Kickl durchaus diese soziale Heimatpartei. Zu Andreas Babler. Andreas Babler wäre eigentlich der Parade, ja, Sozialdemokrat, ja, hier mit seiner Ausrichtung, schafft es aber nicht, in der Parteistruktur das glaubwürdig rüberzubringen. Ja. Er ist von seiner ganzen Historie, von seiner ganzen Person hier glaubwürdig und auch von seiner Erzählung gegenüber zum Beispiel seiner Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner, wo man jetzt nicht unbedingt abgenommen hat, dass sie jetzt die quasi die Schirmherrin der arbeitenden Klasse in Österreich auch ist. Aber das eine ist, wie bin ich positioniert, und das andere ist marketingtechnisch, wie komme ich beim Empfänger an, und der Empfänger, der sitzt vor dem Fernseher.
Ja, und jetzt beim Fernseher, meine Damen und Herren, Sie können es gleich beobachten, während wir gleich das Duell des Tages sehen. Max Lercher von der SPÖ kommt und Norbert Hofer. Ich bedanke mich herzlich bei Christoph Haselmeier für die
Analyse. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1. Mai, Tag der Arbeit und der Stellenwert der Arbeit in der politischen Landschaft. Ja, das wird gleich diskutiert. Bleiben Sie dran, wir sind nach einer kurzen Pause wieder da. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live. Der Tag der Arbeit, der wurde gefeiert letzte Woche. Doch welche politische Kraft ist denn da am glaubhaftesten? Vor allem zwei Parteien matchen sich in Österreich. Das ist die FPÖ und das ist die SPÖ. Und ich begrüße jetzt zwei Vertreter hier im Studio. Von der FPÖ, Norbert Hofer, Clubobmann der Freiheitlichen Partei im Burgenland. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Und von der SPÖ ist Max Lercher bei uns, Parteichef der SPÖ Steiermark. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir beginnen, vielleicht ein paar Stimmen vom 1. Mai in Wien und in Linz gedreht von uns. Was soll die Politik überhaupt tun für die arbeitenden Menschen in Österreich?
Dass wieder der kleine Mann besser behandelt wird in Österreich. Das war mir wichtig.
Mehr Freiheit für die Menschen, mehr Selbstentscheidung und weniger Vorgaben von der Politik.
Boah, ja, für meine Mama ist in der Pension, also mehr für die Pensionisten, auf alle Fälle. Mehr für alleinerziehbare Mütter war ganz wichtig. Und was ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, ist die Pflege.
Wenn man bei Schlagworten bleiben will, kann man immer sagen, soziale Gerechtigkeit, was immer das dann bedeutet.
Dass wir richtig wirtschaften, nicht nur Defizit machen und vor allem einmal die ernährende Gehälter ein bisschen streichen und Deutsch sparen anfangen und nicht bei kleinen Arbeitern.
Sich auf klassische und alte Kernthemen zurück zu fokussieren, auf Wohnen, Gesundheit, das, was direkt die Menschen betrifft.
Ja, da gibt es eine lange Aufgabenliste und Sie sehen natürlich diese Aufgabenliste jeweils bei Ihren Parteien besser aufgehoben. Herr Hofer, ich möchte mit Ihnen beginnen. Warum bei der FPÖ besser als bei der SPÖ?
Also ich glaube, wenn wir beides diskutieren, Max Lerch und ich, würde jeder sagen, in meiner Partei ist es bei uns am besten aufgehoben. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, was kann ich wirklich für die Menschen tun, die mit ihrer Arbeit und mit ihrer Arbeitsleistung dieses Land noch am Laufen halten. Und das sind ja leider viel zu wenige, die noch in der Früh aufstehen und tagtäglich schöpfen gehen, wenn wir sagen, und dann schauen, dass das Ganze wirklich funktioniert. Und wir haben die Themen gehört, das ist die Pflege, es ist Gesundheit, es ist Wohnen, es ist Freiheit, also alles das, was es möglich macht, dass man als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin den Verdienst hat, den man sich erwartet, aber auch dann im Alter nicht von Altersarmut bedroht zu sein und auch die Pflege zu bekommen, die so wichtig ist. Es ist ein Riesenaufgabenpaket und das zu stemmen, muss eine gemeinsame Aufgabe sein.
Herr Lercher, Sie werden es wahrscheinlich anders sehen, dass diese Anliegen bei der SPÖ besser aufgehoben sind. Aber sitzen hier im Studio Ihrer Meinung nach überhaupt Vertreter von zwei Parteien, denen die arbeitende Bevölkerung am Herzen liegt?
Ja, definitiv. Das möchte ich ja auch niemandem absprechen. Der Norbert Hofer hat ja schon gesagt, es ist ein gemeinsames Anliegen. Ich glaube, da sind wir gut beraten, allgemein in der Politik bei allen Unterschieden, wenn es um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht, Gemeinsamkeiten zu finden. Ich sage ganz offen, die Leute haben ja draußen auch zu Recht genug von den Politikerfloskeln. Es geht darum, Systeme neu zu ordnen und die Sozialdemokratie war dann immer stark, wenn wir die öffentlichen Systeme so geordnet haben, dass sie für jene funktionieren, die sie mit ihren Abgaben auch bezahlen. Und da geht es um die Gesundheit. Da geht es um die Pflege, da geht es um die Abgaben, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler liefern. Und die müssen wir so organisieren, dass die öffentlichen Systeme funktionieren. Und da, glaube ich, ist man bei der Sozialdemokratie gut gehalten.
Wird das so gemacht jetzt in der aktuellen Bundesregierung?
Also ja, die was neue Bundesregierung gesagt, ist es sehr, sehr kurz im Amt und man wird sie daran messen müssen, an den Daten messen müssen natürlich. Aber es gibt Dinge, die uns gemeinsam Sorgen machen. Wir haben uns auch vor der Sendung ein bisschen unterhalten können. Das, was jetzt passiert, was auf uns hereinbricht, auch aus dem Ausland, aus Deutschland, wo die Automobilindustrie auch wirklich große Probleme hat, das alles werden wir auch in Österreich spüren. Wir sind bei der Zulieferindustrie sehr, sehr stark vertreten, vor allem auch in der Steiermark und in anderen Bundesländern. Und da muss die Politik wirklich alles daran setzen, dass wir hier noch zu retten, was zu retten ist. Und es gibt noch eine zweite Sache dazu, die uns Sorgen macht. Früher war eben dieser Klassenkampf ein ganz, ganz großes Thema. Einerseits die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sehr zu leiden hatten unter Druck, auch wenn es darum geht, zu viel zu arbeiten, 80-Stunden-Wochen und so weiter. So war es ja früher. Und da hat auch die SPÖ große Errungenschaften erkämpft für dieses Land und für die Arbeitnehmer. Aber was bringt die Zukunft? Wir haben jetzt mit KI und mit Robotik eine völlige Veränderung am Arbeitsmarkt. Es wird viele Berufsgruppen geben, die werden in dieser Form nicht mehr gebraucht, weil die Arbeit übernommen wird. Und ich spreche nicht nur von Arbeitern, von Arbeiterinnen, das sind auch Berufsgruppen wie der Chirurg, der auch betroffen sein kann, wenn ein Roboter seine Aufgabe übernimmt. Und darauf müssen wir auch Antworten finden. Oder welche Arbeitszeitmodelle wird es in Zukunft geben? Wie messe ich Arbeit überhaupt? Und ich glaube, da ist es klug, sich nicht in Streitereien zu verlieren und in einen Kampf zwischen den Parteien, sondern sich zu überlegen, wie können wir gemeinsam diese Aufgabe schultern für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Österreich.
Da muss man ganz ehrlich sagen, da bist du ja jemand, der immer den Kompromiss sucht. Das machen leider nicht immer alle bei der Freiheitlichen Partei. Eine Anmerkung sei mir erlaubt, die 80-Stunden-Woche ist erwähnt worden. Die 60-Stunden-Woche ist leider auch wieder eingeführt worden. Das war eine Erhöhung der Arbeitszeit, aber ich bin in Summe dabei. Wir haben Gemeinsamkeiten zu finden, wo wir die Gesellschaft so umbauen, dass wieder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Luft haben, die sie brauchen, um ein gutes Leben zu führen. Der digitale Wandel und so weiter wurde angesprochen. Mir geht es vor allem um eines, das möchte ich betonen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Zeiten der Krise einen funktionierenden, sozialen, starken Staat im Mittelpunkt haben, der nicht beschnitten wird. Unsere Solidarsysteme, unser Aufbau dieses Sozialstaates in Österreich, eine Marktwirtschaft, das ist die Grundbedingung, dass Wohlstand gerecht verteilt wird. Und wenn so große Transformationen anstehen, dann haben wir immer gesehen, dass wenn sie staatlich begleitet werden, was die Digitalisierung betrifft und auch andere Bereiche, dann funktioniert es auch, dann wird es der Masse zugutekommen. Also wie wenn man nur den reinen Marktlogik-Gedanken da hineinmischt. Habe ich nichts dagegen, den braucht es auch für die Entwicklung und die Innovation. Aber in Summe, glaube ich, ist es wichtig, dass wir in Zeiten der Krise erkennen, auch angesichts dieses ÖVP-Budgetlochs, das jetzt übernommen wurde, dass man den Staat und die Entwicklung unserer öffentlichen Systeme auch als Lösung begreift. Und ich glaube, wenn man das mit neuen Wegen macht, geht's.
Die neuen Wege möchte ich auch gleich erläutern, weil wir die aktuelle Regierung im Amt sehen und wir wissen, was für ein Sparpaket auf uns zurollen wird, genauer bei der Budgetrede kommende Woche von Finanzminister Matterbauer. Die SPÖ trägt dieses Sparpaket wohl mit in dieser Koalition. Wie sehr betrifft das denn die arbeitende Bevölkerung im Land und wie sehr schmerzt das?
Ich möchte da noch einmal darauf hinweisen, ja, schmerzen tut jedes Sparpaket und ich würde mir wünschen, dass wir uns stärker auch raus investieren. Das war in diesem Kompromiss der Bundesregierung jetzt so nicht möglich. Aber Fakt ist, wer hat dieses Budgetloch verbrochen? Und da möchte ich schon darauf hinweisen, das war die ÖVP mit den Grünen.
Aber jetzt tragen Sie die Folgen
nicht. Jetzt ist es an der Zeit, die Folgen auszuräumen, Verantwortung zu übernehmen. Herbert Kickl hat diese Verantwortung ja nicht haben wollen. Insofern gibt es jetzt diese Regierung und die ist damit beschäftigt, die Konjunktur wieder anzukurbeln. Was die wirklichen Auswirkungen dann sind auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, werden wir in der Kaufkraftentwicklung auch sehen. Und bei der Lohnentwicklung, ich halte auf alle Fälle nichts von der Lohnzurückhaltung, wie es einige jetzt schon fordern. Das wäre der falsche Weg. Ich glaube, wir brauchen konjunkturelle Maßnahmen. Und das, was vorliegt, ist ein Mix und wir werden sehen, wie die Auswirkungen sind. Ich werde auch selbst genau darauf achten, was das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet.
Natürlich hätten wir diese Verantwortung gerne übernommen mit Herbert Kickl, aber diese Kompromisse, die man uns abgerungen hätte, das wäre uns zu weit gegangen, ohne jetzt ganz ins Detail zu gehen. Aber um wieder zur Sachpolitik auch zurückzukommen.
Das Sparpaket wäre Ihnen zu hart gewesen?
Naja, die Frage ist...
Es ist doch im Grunde das 6,4 Milliarden Sparpaket, das wir jetzt für dieses Jahr auf dem Tisch liegen haben.
Die Frage ist,
auch
was
das,
man...
was Blau und Schwarz schon vorverhandelt hatten, ohne es abzuschließen.
Das war der Beweis, dass wir bereit gewesen wären, auch staatspolitische Verantwortung zu übernehmen. Und das übrigens auch wenige Tage vor der Burgenlandwahl. Aber es geht ja darum, welche Begleitmaßnahmen setze ich. Und da gibt es eines, was mir große Sorgen macht, nämlich, dass ich keine Maßnahmen sehe, die sicherstellen, die Industrie im Land zu halten. Also... vor allem die energieintensive Industrie. Wenn wir Arbeitsplätze in Österreich halten wollen, wenn wir die Leitbetriebe in Österreich halten wollen, wenn wir die Stahlherstellung im Land halten wollen, dann brauchen wir die energieintensive Industrie. Und wenn man das komplett außen vor lässt, dann werden diese Firmen gehen. Und wenn diese Firmen gehen, dann wird das Gewerbe mit betroffen sein, da werden ganz viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit betroffen sein und darauf müssen wir achten. Es geht nur darum, wie mache ich in Zahlen ein Sparpaket, sondern welche Maßnahmen bin ich bereit, flankierend zu setzen. Wenn ich das nicht tue, dann wird es mit Österreich sehr schnell bergab gehen und das macht mir große Sorgen.
Ehrlicherweise, ja, das stimmt. Wir brauchen Maßnahmen für unseren Industriestandort, weil das ist entscheidend für den Wohlstand in Österreich. Ich glaube, das ist auch richtig analysiert mit den energieintensiven Bereichen. Da werden wir aber auch die europäische Ebene brauchen, weil Europa ist da nicht das Problem bei unseren Exportflaggschiffen, sondern eher die Lösung. Wir werden darüber diskutieren müssen, wie wir den europäischen Wirtschaftsraum auch teilweise mit protektionistischen Maßnahmen so schützen können, damit wir Industrie halten. Und ich glaube, wir müssen vor allem auch darauf achten, dass die unglaubliche Innovation und Exzellenz, die geleistet wird in unserer Industrie, dass die auch gestärkt wird, weil wir eben mit der Masse bei China ganz andere Herausforderungen erleben. Das heißt, wenn wir in die Steiermark blicken, was die Voestalpine für einen Stahl produziert, dann sind wir da in der Innovation so weit vorne. Da, glaube ich, müssen wir dann auch als Staat nachschieben und Rahmenbedingungen schaffen, damit hier Wertschöpfung und Arbeitsplätze entstehen. Und ich glaube, dieses Umfeld zu schaffen, das geht in einer vernetzten Wirtschaft, globalen Wirtschaft, dann auch auf die europäische Ebene. Und da ist Europapolitik Innenpolitik.
Im positiven Sinn oder im negativen Sinn. Wenn wir in Europa zum Beispiel die Idee haben, wir verbieten den Verbrennungsmotor, dann ist das nicht klug. Denn der Verbrennungsmotor, da hängt es nur davon ab, womit wird dieser Verbrennungsmotor gespeist. Wir bauen ganz tolle Motoren hier in Österreich, die besten der Welt. Ich glaube, kann man ganz offen sagen, dann komme ich auf die Idee auf europäischer Ebene, unterstützt von den Grünen in Österreich, wir verbieten diesen Verbrennungsmotor. Das ist Schaden auf allen Ebenen. Also das sehe ich sehr, sehr negativ, dass man nicht Forschung, Innovation, Entwicklung einfach arbeiten lässt, so wie das in der Geschichte immer der Fall war, und dass dann irgendwelche Leute daherkommen, die Politikwissenschaften studiert haben, dann erklären, wie sich die Technik weiterentwickeln soll. Das ist ein ganz, ganz großer Schaden. Das müssen wir unbedingt abwenden.
Obwohl die Grundlagenforschung immer auch staatlich subventioniert gut funktioniert hat und nie nur von den Privaten die Erfolge gebracht hat, die wir dann gebraucht haben für Wohlstandsentwicklung. Mir ist wichtig zu betonen, bei all dem, was ja auch richtig und differenziert gesehen werden muss, man darf nicht nur als schwarz und weiß sehen. Aber mir ist wichtig, die Industriebetriebe brauchen auch Planungssicherheit. Und die Automobilzuliefererindustrie in der Steiermark zum Beispiel hat umgerüstet aufgrund der europäischen Programme, was auch das Ende von Verbrennermotor und so weiter bedeutet hat. Und die werden dann, wenn der Weg wieder aufgeweicht wird, komplett im Unklaren gelassen. Das heißt, wenn man das politisch entscheidet, dann hat man auch die Auswirkungen zu kompensieren in jede Richtung. Da geht es letztlich um Arbeitsplätze und da war ja schon Know-how dahinter.
Also besser durchziehen diese Maßnahmen,
anstatt sie wieder zurückzunehmen. Also da bin ich ganz anderer Meinung. Was wir jetzt erleben, ist, dass China uns überholt, vor allem im Bereich der Elektroautos, weil dort eben auch...
Vielleicht, weil wir zu spät drauf gesetzt haben.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir erkennen müssen, wir haben diese Batterieherstellung nicht in Europa, wir haben die seltenen Erden nicht. Also das war eine Fehlentwicklung. In anderen Teilen der Welt geht man diesen Weg nicht. Ich glaube schon, dass das Elektroauto sich irgendwann durchsetzen wird, aber nicht, weil wir es verordnen politisch, sondern weil es neue Batterietechniken geben wird, die das Auto interessant machen werden. Professor List, den ich glaube jeder von uns sehr schätzt, als Experte, hat einmal zu mir gesagt, es wird in Zukunft drei Techniken nebeneinander geben. Es wird geben den Verbrennungsmotor mit E-Fuel und so weiter und so fort. Es wird geben das Elektroauto mit einer Batterie, mit anderen Batterien als heute und Wasserstoff natürlich, die Brennstoffzelle. Und die drei Dinge werden sich entwickeln. Und da ist Europa leider auf einem falschen Weg, wenn er eine Technik einfach verbietet.
Aber da habe ich auch nichts dagegen. Ganz grundsätzlich will ich keine Technikdebatte führen. Ich meine, wenn politische Entscheidungen getroffen werden, die Auswirkungen haben auf die Industrie, dann müssen sie sich darauf verlassen können. Und heutzutage erleben wir, dass in der weltweiten Wirtschaft ein Präsident zum Beispiel entscheidet per Verordnung einmal so, wo ist da die Verlässlichkeit für die Industriebetriebe, wo ist die Verlässlichkeit für den Wirtschaftsstandort? Und ich finde, wenn man dann politische Entscheidungen, weil es andere Mehrheiten gibt, verändert, dann hat man sicherzustellen, vorher haben wir über Begleitmaßnahmen gesprochen, dass man dann auch unseren Betrieben bei einer Transformation, bei Umrüstungen auch zur Seite steht, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Weil ich glaube, wir sind uns einig, wir brauchen die Industrie.
Max, ich gebe dir recht, aber es muss beides weiterhin geben. Der Verbrennungsmotor und das Auto mit Batterie.
Gibt's ja.
Ja, aber der Verbrennungsmotor soll ja, hätte ja verboten werden sollen.
Wir rücken ein bisschen zu sehr ins Spezifische, was natürlich auch ein spannendes Thema ist für eine Diskussion überhaupt. Aber es geht um den Tag der Arbeit, um den Wert der Arbeit, auch des Wirtschaftsstandorts und auch nochmal um das Soziale. Herr Lercher, Sie haben vorher gesagt, Sie werden genau zuschauen, was die Regierung an Maßnahmen plant, dass die arbeitende Bevölkerung nicht zu sehr darunter leidet. Aber müsste in letzter Konsequenz die SPÖ bei zu harten sozialen Einschnitten diese Koalition auch verlassen?
Also die sehe ich in dem Maße noch nicht. Ja, es gibt Belastungen, das geht nicht anders bei dem Budgetloch, was uns hinterlassen wurde. Das ist ein Kompromiss, in dem sich drei Parteien jetzt gefunden haben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Planungen, wo die Konjunktur wieder belebt werden soll. Ich sage das ganz offen, mir war und ist wichtig, dass das Pensionsantrittsalter nicht erhöht wird. Das war in vielen Debatten vorher in Planung, das passiert jetzt nicht. Ja, es gibt Verschärfungen, teilweise auch Erleichterungen. Wenn ich jetzt an die Schwerarbeiterpension, was die Pflege betrifft, denke, das sind Menschen, die sich das verdienen. Da geht es um harte Arbeit, die auch diese Pension bekommen soll.
Sollen mehr Berufsgruppen einbezogen werden in dieses Modell?
Ja, jetzt haben wir
die Pflege dazu und gleich noch andere.
All jene, die jeden Tag aufstehen und leisten, sollen am Ende des Tages auch dementsprechend abgesichert werden. Und die Sozialdemokratie hat überhaupt nichts dagegen, wenn mehr Leute an der Berufsgruppen in die Schwerarbeiterpension kommen. Es braucht halt politische Mehrheiten auch. Und auf Bundesebene gibt es einen Kompromiss. Ein Kompromiss wird nie 100% beinhalten.
Es gibt auch faule Kompromisse, wie wir wissen.
Oder gar keine.
Aber es wird das Pensionsantrittsalter erhöht. Du sprichst vom Gesetzlichen, das jetzt im Moment nicht erhöht wird, aber faktisch wird es erhöht, weil es bei der Korridorpension auf sehr, sehr harte Einschnitte geben wird.
Aber wir reden vom Gesetzlichen.
Und beim Gesetzlichen ist es ja so, dass jetzt der Plan ist, wenn diese Maßnahmen nicht greifen, dann soll die nächste Regierung automatisch verpflichtet werden, Maßnahmen zu setzen, die dann eben greifen. Das kann ja nur sein Pensionskürzungen oder die Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters. Und das unterstütze ich nicht, weil ich der Meinung bin, dass nicht die jetzige Regierung verpflichten kann, eine Regierung in 4 Jahren, in 3 Jahren, keine Ahnung, wann das der Fall sein wird, ganz bestimmte Maßnahmen zu setzen. Es gibt Wahlen dazwischen und dann wird man sehen, welche Mehrheiten es gibt. Aber jetzt jemanden zu verpflichten, sagen, du musst dann unbedingt dann Maßnahmen setzen, wenn ich versage, das ist vollkommen falsch.
Oh, lieber Norbert, du weißt ja als ehemaliger Präsident, dass das eine Zweidrittelmehrheit bedarf. Das heißt, es wird an der Freiheitlichen Partei liegen, ob das dann kommt oder nicht kommt. ich sage ganz ehrlich, auch ihr wart immer für die Erhöhung des faktischen Pensionsantrittsalters in jeder Bundesregierung, wo ihr tätig wart. Die möchten erinnern, vielleicht weil es schon vergessen wurde, die größten Einschnitte, die wir hatten, die 15 besten Jahre bei den Frauen zum Beispiel, die wurden unter Schwarz-Blau durchgeführt, Schwarz-Blau 1 und Schwarz-Blau 2. Und diese Pensionsreformen, die wir heute noch erleben, die heute noch für die Fleißigen in diesem Land wirken, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Da ist mir dann lieber, wir diskutieren jetzt die Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters, als dass wir dann wieder in die politische Debatte geraten, wo wir das Gesetzliche erhöhen. Und dass das kommt oder nicht kommt, das wird der parlamentarische Prozess zeigen. Die Sozialdemokratie wird da meiner Meinung nach nicht groß böse sein.
Also zwei Punkte. Wenn die SPÖ mit dem Durchrechnungszeitraum nicht einverstanden ist, kann man es jetzt ändern. Man ist in der Regierung. Zweitens, wie wird die Abstimmung dann sein im Parlament, wenn es um diese Maßnahmen geht, die die Zukunft verpflichtet, das gesetzliche Antrittsalter zu erhöhen? Wir werden dagegen stimmen. Also mit uns wird es keine Mehrheit dafür geben. Aber was werdet ihr dann machen?
Ganz ehrlich, wir haben ein Regierungsübereinkommen und dass es diese Regierung gibt, das ist der Verdienst vom Herbert Kickl. Das, was jetzt an Budgetmaßnahmen nach Brüssel gemeldet wurde, ist eure Vorlage. Und ganz offen, die Anhebung zum Beispiel in einigen Bereichen bei der Pension sind jetzt geringer als von euch nach Brüssel gemeldet. Und das sind Fakten, die da liegen, die kennen wir ja nur, weil es in Brüssel so aufliegt. Das heißt, der Kompromiss einer Regierungsarbeit, den brauche ich ja wahrscheinlich auch dir als Regierungskoordinator unter Sebastian Kurz auch nicht erklären. Das war ja auch nicht gerade berühmt, was für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort erreicht wurde, wenn ich nur an die ÖGK erinnern darf, wo ein Milliardenloch aufgetreten ist und wir in Wahrheit heute eine schlechtere Gesundheitsversorgung haben als damals. Jetzt müssen wir Reformen durchführen. Das bedingt natürlich auch Maßnahmen aus eurer Regierung. Gebe ja gern zu, keine Partei ist perfekt. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam aus unseren Fehlern lernen, werden wir besser.
Also Max, ich stehe zu den Dingen, die wir damals gemacht haben. Es war auch die Bevölkerung sehr zufrieden mit dieser Regierung, die wir damals gemeinsam gemacht haben. Aber ich sage noch einmal, wenn es ein Abstimmungsverhalten gibt im Parlament, dann ist es nicht der Herbert Kickl, der einen Mandatar der SPÖ zwingt, sich so oder so zu entscheiden. Das ist dann die Entscheidung der Partei, des Mandatars natürlich. Und ich habe jetzt alle Möglichkeiten, alle Dinge, wo ihr sagt, nein, das war nicht gut, anders zu machen. Und daran wird man natürlich auch jede Regierungspartei messen, natürlich auch die SPÖ.
Ja, das werde ich selbst auch tun, in meiner eigenen Partei. Das darf man ja auch und ich halte es ja auch für wichtig. Wir sind beide in den Bundesländern tätig und ich habe das immer gemacht und werde das immer tun. Und trotzdem finde ich es wichtig, nachdem sich die Freiheitliche Partei nicht getraut hat, dass man in schwierigen Zeiten staatspolitische Verantwortung übernimmt für Fehler, die man selbst nicht gemacht hat.
Also es ist genauso, als würde ich dir vorwerfen, dass du nicht in der Steiermark regierst. Das ist einfach nicht so. Man versucht, einen inhaltlichen Kompromiss zu finden. Wenn es den nicht gibt, dann gibt es halt diese Regierung nicht. Oder man messen wir dann halt einfach die Regierungsarbeit an den Ergebnissen. Das haben wir immer gesagt, er war sehr gescheitert gesagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen.
Dann setzen wir uns nochmal zusammen zu einer Diskussionsrunde. Ich möchte zu einem anderen Thema kommen, dass Ihre Parteien in den letzten Jahren vor allem sehr stark getrennt hat. Erstens, eines dieser Themen ist die Migration. Dazu sagen Sie, Herr Lercher, im Krone-Interview, das Thema Sicherheit und Asyl, das wurde in der Vergangenheit von der SPÖ zu sehr vernachlässigt. Vernachlässigt auch vom aktuellen Parteiobmann Andreas Babler?
Das sind andere bewerten. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Regierungsübereinkommen finde ich sehr, sehr gute und restriktive Maßnahmen. Ich selbst sehe das so. Ich finde, ein Staat, der sich ernst nimmt, muss Einwanderungs- und Migrationspolitik, muss dem auch mit klaren Ansagen und Regeln begegnen. Ich glaube, ich stehe zu dem. Die Sozialdemokratie hat in der Vergangenheit hier vieles an wirklichen Problemen vernachlässigt und ich bin nicht der Meinung, man sollte das ausschließlich der Freiheitlichen Partei überlassen. Ich finde, dem muss man sich stellen, nicht mit Hetze, nicht mit Beschönigung, sondern mit Lösungen. Und in diesem Regierungsprogramm, das jetzt vorliegt, alleine wenn ich denke an das Kopftuchverbot unter 14 oder auch an die Familiennachzugsregelungen, sind sehr, sehr restriktive Regelungen drinnen, die ich mir so vorher gar nicht gedacht hätte, dass sie kommen können.
Also ich muss es den Max Lerch auch ein bisschen verteidigen. Ich habe mir nämlich seine Aussagen auch angeschaut in der Vergangenheit. Erstens hast du gesagt, dass die Linie der FPÖ in Sachen Migration eine ist, die du unterstützen würdest. Und da hättest du dir wünschen, auch die eigene Partei würde das stärker machen. Und zweitens hast du damals auch gesagt, du könntest dir eine Koalition vorstellen mit der FPÖ. Also deswegen glaube ich dir auch wirklich, dass du bei dieser Frage die Dinge anders gesehen hast.
Steht Lercher für einen anderen Kurs Ihrer Meinung nach als die Parteispitze?
Also ich kann nur sagen, dass ich in den vielen, vielen Jahren im Parlament, vor allem mit den altgedienten Gewerkschaftern, mit den Mandataren, die schon einiges an Lebenserfahrung auf dem Buckel hatten, auch bei dieser Frage in ganz vielen Gesprächen sehr rasch einen gemeinsamen Nenner gefunden habe. Und ich habe einfach in meinem politischen Leben die Erfahrung gemacht, dass je älter man wird, desto leichter fällt es dir, dich mit Vertretern anderer politischen Parteien zu unterhalten und auch Gebiete zu finden, wo man sich einigen kann.
Also ich finde, in der Demokratie einen Aufruf zur Einigung zu finden, das ist etwas Gutes. Auch wenn man das jetzt sehr versöhnlich dann auch bringen, ich finde auch, es gibt viele Ideen von freiheitlichen Politikerinnen und Politikern, die per se nicht schlecht sind. Dann gibt es einige, da denke ich mir, die sind wirklich schlecht, da wird es uns beiden bei beiden Fraktionen gleich gehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das lebt vom Demokratie lebt vom Kompromiss und dann zum Schluss einen gemeinsamen Weg zu finden, damit eben umgesetzt wird.
Weil wir von der arbeitenden Bevölkerung gesprochen haben, wie wichtig die ist für ihre beiden Parteien, sowohl für die SPÖ als auch für die FPÖ. Ist das Thema Sicherheit und Asyl wichtiger für diese Wählergruppe als für andere?
Ja, also vor Ort. Schauen Sie, wenn man am Betonbau Leute kennt, und ich habe sehr, sehr viele Freunde dort, dann weiß man, dass die auch in der Arbeitswelt ganz, ganz viel mit Menschen aus anderen Ländern zu tun haben, wo Kulturen teilweise aufeinanderprallen, andere Arbeitsweisen. Und das heißt, die kommen mit dieser Lebensrealität sofort zusammen, wo wir vielleicht an anderer Ebene nur diskutieren. Die sehen Dinge und spüren und nehmen wahr, wo die Politik vielleicht noch weiter weg ist. Und deswegen, glaube ich, muss es eine Position in diesem Themenbereich geben, damit uns die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in anderen Bereichen überhaupt zuhören. Ich glaube, die Sozialdemokratie wird alleine mit diesem Thema keine Wahlen gewinnen. Aber wir brauchen klare Standpunkte, damit uns dann in anderen Themenbereichen wieder zugehört wird. Und dem muss man sich stellen.
Und es gibt ja auch viele Arbeitnehmer aus dem Ausland. Und ich stelle einfach fest, dass die Menschen, die seit Jahren hier sind und hier auch gerne arbeiten, Dinge ähnlich sehen wie wir. Also da gibt es gar keinen Unterschied.
Ein weiteres Thema, meine Herren, trennt Ihre beiden Parteien, also obwohl wir hier Gemeinsamkeiten auch gefunden haben, das ist die Position zur Bedrohung der Demokratie durch Rechtsextremismus. Da hat SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig am 1. Mai in Wien FPÖ-Aussagen zitiert von einem Köpferollen oder von Fahndungslisten und hat das kritisiert. Und zugleich in Linz hat am 1. Mai Herbert Kickl von der, Zitat, linken Zecke Andreas Babler gesprochen. Was sind das für Äußerungen? Bekommt man mit der FPÖ Nazi-Spreche immer mitgeliefert?
Also, es spitzt sich zu. Ich kann mich gut erinnern, im Bundespräsidentenwahlkampf hat mich einmal ein wesentlicher Mitarbeiter eines von mir sonst sehr geschätzten Kandidaten, der hat mir das Krüppellied gewidmet. Und wir hatten jetzt erst heute im Parlament ein Gedenken, wo auch Schloss Hartheim ein großes Thema war, wo viele Menschen mit Behinderung zu Tode gekommen sind. Auch das ist damals gesagt worden. Ich habe mit diesem Mitarbeiter mittlerweile auch vor kurzem erst getroffen und wir haben uns unterhalten. Und unter erwachsenen Menschen kann man solche Dinge auch ausreden. Ich glaube, dass insgesamt in der Politik der Stil bei manchen Veranstaltungen schärfer ist, aber ich kann nur sagen, nach vielen, vielen Jahren Vorsitz im Parlament, es war bei jeder Parlamentssitzung etwas dabei von jeder Partei, was ein bisschen deftiger war.
Ist ja ganz offen, also keine Art des Extremismus darf man in einer Demokratie tolerieren. Ich sage immer, keine Toleranz dem Intoleranten. Und wenn wir vom Rechtsextremismus sprechen und auch vom Nationalsozialismus, dem Leid und dem Tod, der dadurch entstanden ist, auch anlässlich der Tage, die wir hier erlebt haben, braucht man, glaube ich, nichts beschönigen. Und das ist unsere gesamtstaatliche Aufgabe, jede Form des Terrorismus, des Extremismus zu bekämpfen, damit eine Demokratie wächst und nicht zugrunde geht. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das tun, dass uns das allen bewusst ist, dass man bei diesen Dingen nicht anstreifen kann und darf, wenn es darum geht, einen Staat zu machen.
Und da ist auch wichtig, wenn ich ergänzen darf, dass man nicht gleich immer Nazi schreit. Denn das, was die Nazis verbrochen haben, das ist mit nichts vergleichbar. Und wenn man das in der Politik benutzt, um einen Mitbewerber schlecht dastehen zu lassen, dann ist auch das unverantwortlich.
Also wenn das verfehlt ist, dann gebe ich dir definitiv recht, aber wenn jemand ein Nazi ist, dann muss man das auch aussprechen, genauso wie in anderen Bereichen und das dann auch dementsprechend mit unserem Gesetz auch ahnden.
Da möchte ich noch kurz ein Urteil oder einen Befund aus Deutschland besprechen. Der Verfassungsschutz dort hat die FPÖ-Schwesterpartei AfD eingestuft als, Zitat, gesichert rechtsextremistisch. Würde Herr Lercher in Österreich der Befund zur FPÖ möglicherweise auch so ausgehen oder sind das zwei völlig andere Parteien?
Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, die Bewertung, die wir vornehmen, deswegen haben wir auch einen Kriterienkatalog innerhalb der Sozialdemokratie, das macht jede Ebene mit ihrem jeweiligen Gegenüber. Der Riesenunterschied zwischen Deutschland und Österreich ist, dort ist ein Gutachten der zuständigen Behörde gemacht worden, die das festgestellt hat. In Österreich verlangen Sie jetzt von mir eine politische Bewertung. Ich sage ganz offen und ehrlich, ich würde das so nicht sagen über die FPÖ in Österreich, weil wir auch in der Steiermark zum Beispiel beschlossen hatten, in Koalitionsgespräche mit einem Mario Kunesek einzutreten, wiewohl ich den Mario Kunesek für jemand komplett anderen halte, wie ein Herbert Kickl, im Übrigen auch ein Norbert Hofer. Und ich finde, man muss demokratisch so weit sein, dass man diese Tendenzen auch politisch schlägt. Also mir geht es wirklich auch darum, eine Politik zu formulieren, wo man den Extremismus an den Rand drängt, wohin gehört.
Wie würden Sie die Beurteilung aus Deutschland sehen, die als gesichert rechtsextremistische Partei?
Ich vergleiche immer ganz gern Parteiprogramme von Parteien in Europa oder in Österreich oder in Deutschland mit der programmatischen Ausrichtung in anderen Ländern. Also wenn ich vergleiche zum Beispiel die Republikaner in den Vereinigten Staaten von Amerika in der Programmatik mit meiner eigenen Partei, dann stehen wir weit links von den Republikanern. Also das ist immer eine Frage der Perspektive. Und auch die gesamte politische Landschaft hat sich in den letzten Jahren verschoben. Wenn ich dann denke, wofür Jörg Haider alles gescholten worden ist vor einigen Jahren, wo er Kritik geübt hat an der Zuwanderungspolitik. Das, was er damals gesagt hat, ist heute Common Sense. Das ist so akzeptiert. Also die Dinge verändern sich auch zeitlich.
Wie würden Sie sehen in Bezug auf die AfD? Passt zwischen Ihrer Schwesterpartei in Deutschland und die FPÖ kein Löschblatt oder ist die AfD doch deutlich extremistischer oder rechtsextremistischer unterwegs?
Wir arbeiten mit der AfD gut zusammen, auch mit anderen Parteien in Europa. Und ich hätte bei meinen vielen Kontakten mit den Kollegen in der AfD das nicht festgestellt, was sie vorgeworfen wird.
Norbert Hofer war bei uns und Max Lercher war bei uns. Herzlichen Dank für den Besuch und für die Analyse zum Tag der Arbeit, zum Wirtschaftsstandort Österreich und zu anderen Themen hier bei uns in Beide Seiten live. Hier geht es weiter mit wild umstritten, meine Damen und Herren. Es diskutieren da gleich bei Werner Seeker, Andreas Mölzer, Barbara Todt und Gerald Gerstbauer. Also schönen Abend auf Puls 24.